Damals vor 33 Jahren überschlugen sich Zustimmung und Anerkennung und auch dankbare Würdigung. Sein Auftreten im Juni 1989 auf dem Bonner Rathausmarkt war fast wie die eines Stars. Die Gorbi, Gorbi Rufe machten deutlich, welche Hoffnungen man auf diesen Mann setzte, diesen neuen Generalsekretär aus Moskau. Endlich ein Mann aus der gefürchteten Sowjetunion, der aus dem Kalten Krieg herauszuführen versprach, der vor allem 1990 der deutschen Wiedervereinigung seine Zustimmung gab. Ihr wisst, wen ich meine, Michail Gorbatschow oder Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Er starb vor gut einem Monat, am 30. August dieses Jahres. Bei uns wurde er fast wie eine Lichtgestalt verehrt. In seiner Heimat wurde er jedoch gehasst, denn er bedeutete das Ende der Sowjetunion. Ich denke, für Deutschland war er ein Glücksfall der Geschichte. Uns geht es heute natürlich um Mose. Und der erste Punkt lautet deswegen: Mose, ein Glücksfall für das Volk Israel. Oder einer, der die Zeitenwende für Israel einläutete. Ich habe die Hauptüberschrift ein bisschen verändert, falls jemand mit dem Gesamtthemenkomplex Bescheid weiß. Ich habe es genannt: Mose, ein Gescheiterter, wird berufen. Unser erster Punkt also: Mose, ein Glücksfall für das Volk Israel, Fragezeichen. Unser Text erschreckt nicht, 2. Mose 2, 11 bis 3, 12. Ich werde nicht alles lesen. Befasst sich mit dem Ende seines ersten Lebensabschnitts. Da war er 40 Jahre alt. Und mit dem Ende des zweiten Abschnitts, da war er also 80 Jahre alt. Und wir stehen vor einer Herausforderung. Und zwar müssten wir zwei Fragen klären. Die erste Frage: Wie kann es sein, dass ein Mensch, ihr wisst ja alle doch wahrscheinlich recht gut Bescheid über sein Leben, wie kann es sein, dass ein Mensch mit solchen Vorzügen, mit solchen guten Absichten so kläglich scheitert? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Wie bringt Gott es fertig, einen gescheiterten Menschen für sich brauchbar zu machen? Und es klang vorhin schon an, dass da grundsätzliche Fragen auch für uns drinstecken. Und ich denke, dass wir uns manch einer, auch wenn wir jetzt mal diese zweimal oder nachher sogar dreimal 40 Jahre nicht identifizieren mögen, das ist uns zu lang. Wir wünschen uns das etwas kürzer und schneller, aber dass wir doch merken, dass wir ganz schön viel Parallelen mit ihm haben. Man könnte auch fragen, zu der zweiten Frage: Wie kommt es, oder ergänzend, wie kommt es, dass der Herr trotz Moses Versagens mit ihm von Angesicht zu Angesicht redet, wie jemand, der mit seinem Freund redet? Da muss etwas ganz Entscheidendes passiert sein. So heißt es in 2. Mose 33, Vers 11. Er lebte ja mit Gott noch einmal, mit Gott, 40 Jahre. Und er ist mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Josua, Elia, David und vielen anderen, einer der ganz Großen in Israel. Nun wollen wir unsere Bibeln aufschlagen, und zwar im 2. Buch Mose, Kapitel 2. 2. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 11. 2. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 11. bis Vers 14. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus, und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander, und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Ihr wisst sicher, das Leben Mose begann unter schwierigsten Umständen. Die Israeliten waren in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Der Pharao sah seine Macht bedroht durch dieses stärker werdende Volk. Und um es zu schwächen, mussten die Männer schwerste Sklavenarbeit verrichten. Und dann gab er auch noch den Befehl, dass die Knaben, die neugeborenen Knaben, getötet werden sollten. Sie sollten in den Nil geworfen werden. Und so wollte er das Volk mindern und schwächen. Aber die Eltern von Mose, die gehorchten dem Pharao nicht. Sie gehorchten Gott mehr als ihm und versteckten das Kind. Doch das muss ein kräftiger Bursche gewesen sein. Irgendwann hat er also so laut gekräht, dass sie befürchteten, dass es entdeckt würde. Aber eines steht noch vorher, und ich war ganz überrascht, ich hatte es das noch nicht nochmal nachgelesen, es steht zweimal da, hier in unserem Text, also vorher in dem zweiten Buch, Mose Kapitel 2 am Anfang, und auch im Hebräertext, dass sie sahen, dass es ein schönes Kind war. Das steht nicht umsonst da. Wenn Eltern merken, dass es ein besonders schönes Kind ist, dann sind sie nicht nur besonders verliebt in dieses Kind, sondern ich denke, sie betrachteten es als ein besonderes Geschenk Gottes. Und vielleicht ahnten sie oder wünschten sich, dass dieses Kind einmal eine besondere Rolle im Plan Gottes spielt. Dass es also eine besondere Berufung erhält. Nun, als sie es nicht länger verbergen konnten, da setzte die Mutter den Säugling in einem Körbchen im Schilf des Nils aus, in einer merkwürdigen Mischung zwischen Gottvertrauen und kluger Vorausschau oder vielleicht auch raffinierter Planung. Das war kein Zufall, wo sie es hinsetzte und wie sie das gemacht hat. Jedenfalls fand dort die Tochter des Pharao das Kind in diesem Körbchen, und ihr Mutterherz, Mutterherz kann man nicht sagen, sie war nicht verheiratet, sie hatte keine Kinder, ihr Frauenherz erbarmte sich über diesen Knaben, sie wusste, es ist eins von den Hebräern, oder ahnte es zumindest, sie nahm sich des Knaben an. Aber sie brauchte ja jemand, der es nährt, der es pflegt, der es in diesen Babyjahren aufzog. Und siehe da, sie fand die geeignete Frau in der Mutter von Mose. Die zog ihn also auf, so wie sie es gewünscht hat. Wie lange? Bis er entwöhnt wurde. Und es war in der damaligen Zeit manchmal vielleicht sogar bis zum 6. oder 7. Lebensjahr, vielleicht sogar noch länger. Auf jeden Fall diese entscheidenden Jahre seines Lebens verbrachte er mit seinen Eltern, vor allem mit seiner Mutter. Und danach überließ sie den Knaben, den Mose, der Tochter des Pharao, und die nahm ihn als ihren Sohn an. Und dann haben wir noch außer dem Hebräerbrief eine zweite Ergänzung, zu dem Bericht im zweiten Buch Mose, und das ist die Apostelgeschichte, die Rede des Stephanos. Der sagt im Kapitel 7, Vers 22 in der Apostelgeschichte: So wurde denn Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war gewaltig in seinen Worten und in seinen Taten. Menschlich gesehen war Mose durch glückliche Umstände am Leben geblieben. Und er war in eine äußerst begünstigte, einflussreiche Stellung gekommen. Seine steile Karriere ließ erwarten, dass aus ihm mal ein geschliffener Staatsmann wurde oder ein berühmter Heerführer, vielleicht sogar der Nachfolger des Pharao. Lag es nicht nahe, dass er dann nach Gottes Plan dazu bestimmt war, dieses Volk Israel aus Ägypten herauszuführen? War er nicht vielleicht dazu bestimmt, diese schwere Lage zumindest der Israeliten zu beenden oder eben zu erleichtern? War er nicht prädestiniert dafür, sich beim Sohn der Pharao-Tochter für sein Volk einzusetzen? Lag das nicht nahe? Da war doch das Happy End schon zu sehen. Und tatsächlich wird Mose aktiv. Noch einmal zu Apostelgeschichte 7, Vers 23. Da steht: Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, 40, das ist eine ganz wichtige Zahl im Leben von Mose, als er ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Was heißt das? Er war sich seiner Abstammung bewusst. Das konnte die Erziehung bei der Pharao-Tochter nicht auslöschen. Und mit Sicherheit kannte er aus den ersten Jahren seines Lebens von seiner Mutter die Geschichte des Volkes Israel. Mit Abraham beginnend, über Isaak und Jakob bis zu Josef. Und vielleicht kannte er sogar die Ankündigung Gottes an Abraham, dass das Volk Israel 400 Jahre in der Knechtschaft leben würden, bis sie dann aus dieser Knechtschaft und aus der Fremdlingschaft befreit werden würden. Nachzulesen 1. Mose 15, Vers 13 und 14. Und das bewegte auch das Herz von Mose, ich denke, Stephanus deutet es ja an, und es schien ihm unendlich wertvoller zu sein als alle Schätze Ägyptens. Mose hatte mit Sicherheit guten Einblick in diesen verrückten Götzendienst, die verschiedensten Tiere, die angebetet wurden, der Pharao selbst wie ein Gott. Der dachte, die sind nicht ganz bei Trost, würden wir heute sagen. Und dass dieses Volk Gegenstand der Zuwendung Gottes war, das muss sein Herz tief bewegt haben, je älter er wurde. Denn, heißt es in Hebräer 11, Vers 26, er schaute auf die Belohnung. Er schaute weit darüber hinaus, weit nach vorne auf die Belohnung. Es steht nicht da, seine Belohnung. Nein, nein, überhaupt nicht. Darauf kam es ihm nicht an. Es muss ihm ein Schmerz gewesen sein, dass dieses Volk Israel in Ägypten in einer solchen Schmach lebte. Diese Schmach betraf ja nicht nur das Volk, diese schwere Lage, sondern sie betraf den, der dieses Volk auserwählt hat, um mit diesem Volk zu handeln. Es betraf doch auch Gott, der sich mit diesem Volk doch so innig verbunden hatte. In seinem Glauben entschloss er sich, an dieser Schmach selber auch teilzuhaben. Und auf diesem Wege würde er dann teilhaben, auch an der Belohnung. Er sah weit voraus auf das Ende, auf die Bestimmung Israels, wenn Gott sich in Jesus Christus dieses Volkes nicht nur erbarmen würde, sondern es herrlich hinausführen würde, wenn er mit diesem Volk auch regieren würde. Ihr wisst, er steht nicht, vielleicht nicht weit vor uns, das tausendjährige Reich. Wenn die Herrlichkeit Christi offenbar werden würde, mit seinem Volk, aber überhaupt in der ganzen Schöpfung, diese Belohnung, der Schmach Christi, dieses herrliche Hinausführen, das war auch Teil sicher seines Glaubens. Ja, man freut sich, was für eine Wirkung dieser frühkindliche Glaube, dieser in den ersten vielleicht 6 Jahren angelegten Glaube, welche eine Wirkung dieser Glaube gehabt hat. In Hebräer 11, 24 und 25 heißt es sogar, durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen, lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden, als einen vorübergehenden Genuss von der Sünde haben. Da möchte man sagen, was für eine beispielhafte Haltung. Klar, entschieden und wenn es den eigenen Nachteil einbringt. Kein ängstliches Abwägen der Vor- und Nachteile. Und was es bedeutet, dass er diese komfortable Lage als Prinz im Hause des Pharao, was das, wenn er das aufgäbe, für ihn für Nachteile einbringen würde. Frage, der erste Punkt, Mose, ein Glücksfall für Israel, das hätte doch so herrlich jetzt anfangen können. Die Voraussetzungen waren doch da. Aber jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt und wir können es nicht leugnen, dass es stimmt. Moses totales Scheitern. Es folgt wirklich die Katastrophe. Mose zieht es von Herzen zu seinen Volksgenossen, die schwer zu schuften hatten, die unter der Knute der Fronfürchte zu leiden hatten. Und er kommt gerade hinzu, wie ein Ägypter einen Volksgenossen, einen Israeliten schlägt. Es ist durchaus möglich zu übersetzen, er schlägt, denn er sah niemand. Und dieses Unrecht reizte ihn zum Zorn. Und jetzt musste er, fühlt er sich sicher, zeigen, auf wessen Seite er stand. Dass seine Entscheidung ja Konsequenzen hatte, auch für sein Handeln. Er schaute sich nach allen Seiten um und erschlug diesen Ägypter und verscharrte ihn im Sand, um alle Spuren zu verwischen. Eine spontane Handlung. Ich möchte sagen, das können wir gut verstehen. Wir wären auch zornig gewesen. Und wir hätten gedacht, wir müssen etwas demonstrieren. Wir müssen jetzt etwas erweisen. Wenn wir uns schon vom Pharao-Hof, von dieser Stellung distanzieren, dann hat das Konsequenzen. Dann müssen wir das auch offenbar werden lassen. Aber etwas anderes wird ihn schmerzlich berührt haben. Er hörte kein Hurra-Geschrei aus dem Hintergrund. Von wem? Von seinen Volksgenossen, die vielleicht zum Ausdruck bringen wollten, endlich ist er da. Gott hat sich über uns erbarmt. Wir haben einen Führer. Und dieser Mann, Mose, das ist er. Kein Ton war zu hören. Wir hatten uns am Anfang eine Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein Mensch mit solchen Vorzügen und solch guten Absichten so kläglich scheitert? Mose wurde ja statt zum Befreier zum Mörder und am Tag danach zum Flüchtling. Sein Problem, er ließ sich zu einer spontanen Tat hinreißen, ohne Gott zu fragen, ohne sich ihm zu unterstellen. Er folgte diesem inneren Impuls, den wir so gut verstehen. Er folgte seinem Gerechtigkeitssinn und dieser Gerechtigkeitssinn gab ihm das Recht, hier einmal ein Zeichen zu setzen, Rache zu üben. Und er war überzeugt, im Sinne Gottes zu handeln, wenn er sich seinen Volksgenossen als der von Gott auserwählte Befreier präsentierte. Stephanus gibt uns tieferen Einblick in Moses Denken. Da heißt es in Apostelgeschichte 7,25, dabei war er, also Mose, der Meinung, seine Volksgenossen würden zu der Einsicht kommen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung schaffen würde. Doch sie erkannten es nicht. Mal in Klammern eine Ergänzung. Es ist merkwürdig, dass Stephanus darauf zu sprechen kommt und dann nachher mit ganzer Härte dem Volk Israel vorwirft, sie haben es noch einmal nicht geschafft, einen von Gott Auserwählten zu erkennen, ihren Messias Jesus Christus. Aber dass er ausgerechnet Mose hier zitiert, Mose als Versager. Stephanus hat weit vorausgeschaut, wie wir auch. Er hat gesehen, was Gott aus Mose gemacht hat. Und das ist wunderbar. Deswegen verstehen wir auch seine Aussage. Sie erkannten es nicht. Das muss Mose wehgetan haben. Am nächsten Tag bekommt er die Quittung. Als er zwischen zwei Israeliten einen Streit schlichten will, wird er entschieden zurückgewiesen. Und jetzt müssen wir gut zuhören. Da steht: Wer hat dich zum Obmann und Richter über uns bestellt? Willst du mich etwa auch totschlagen, wie du den Ägypter totgeschlagen hast? Vers 14. Eine bittere Erfahrung, dass er zurückgewiesen wird. Aber eins muss ihn besonders getroffen haben. Habt ihr zugehört? Ich lese noch einmal. Abgekürzt. Wer hat dich bestellt? Nicht, wie kommst du dazu, dass du dir eine solche Rolle anmaßst, sondern wer? Merken wir, das ist die entscheidende Frage. Er hatte nach seinem eigenen Gutdünken gehandelt. Vermeintlich im Sinne Gottes. Aber ihn selbst hatte er nicht gefragt, sich ihm nicht unterworfen. Wir lesen keine Andeutung davon. Er hätte gemeint, ich weiß genug über Gott, ich weiß genug, was er mit unserem Volk getan hat. Es ist doch logisch. Ich bin jetzt dran. Aber er hatte die persönliche Verbindung nicht geknüpft. Gott hatte ihn nicht beauftragt. Und deshalb erschrak er, er hatte Angst und entfloh. Mose ist entdeckt, die Decke ist weggezogen. Er ist enttarnt als einer, der Gott gar nicht kennt und eigenwillig gehandelt hat. Sein Eigenwille ist offenbar geworden. Und wie oft mögen wir das in unserem Leben auch erfahren haben, bittere Erfahrungen, dass wir vorschnell gedacht haben, das ist doch logisch, jetzt musst du das und das sagen, denken, tun und sind voll abgestürzt. Natürlich wusste Mose vieles von Gott. Aber ihn selbst kannte er nicht. Er wusste, wie wunderbar Gott mit seinen Vorfahren gehandelt hatte. Aber er selbst hatte doch die Verbindung noch gar nicht. Das Wissen reicht nicht. Eine Begeisterung reicht nicht. Eine große Erwartungshaltung reicht nicht. Ich denke, hätte er Gott gekannt, dann hätte er nicht ängstlich sich umgeschaut nach allen Seiten, sondern er hätte unerschrocken nach oben geschaut auf Gott. Er hätte auf ihn vertraut, er hätte sich von ihm führen lassen und es nicht gewagt, eigenwillig zu handeln. Und so erreicht Mose nichts von dem, was er sich vorgestellt hat. Ja, er verliert alles. Er verliert seine Verbindung zu seinem Volk, die Verbindung zum Pharaohof. Er verliert seine Zukunftsperspektive, seine Sicherheit. Es ist ein totaler Absturz. Der aus dem Wasser gezogene, Mose übersetzt, aus dem Wasser gezogene, muss, bevor er das Volk Israel aus Ägypten herausziehen, herausführen kann, erst einmal aus seinem selbstbestimmten Leben herausgezogen werden. Wer führen will, muss lernen, sich führen zu lassen. Die ersten 40 Jahre, könnte man sagen, die ersten 40 Jahre unter dem Motto "Ich kann" werden abgelöst durch die zweiten 40 Jahre, die nun kommen. Ich kann nicht oder ich kann nichts. Ihr Lieben, das Erleben von Mose ist uns sicherlich nicht fremd. Wie oft handeln wir nach bestem Wissen und Gewissen? Wir haben ja Recht, wir haben unsere Prinzipien und sagen, wir sind doch der Wahrheit verpflichtet und wundern uns dann oft genug, dass unser Gedanke irgendwie Frucht bringt, statt dass wir zu einer Einvernehmlichkeit kommen, Zustimmung bekommen, ein herzliches Miteinander, Harmonie, Liebe und so weiter, was wir uns doch wünschen. Dass wir merken, dass wir in Spannungen hineinkommen, in Streit vielleicht sogar, in Missverständnisse, in Unfrieden. Wir eifern, legen uns ins Zeug für unsere Prinzipien. Dann gehen wir von unserer vermeintlich so klaren, wunderbaren Führung aus, unserer Perspektive und tun uns so schwer, dass wir alles, was uns betrifft, aus der Perspektive Gottes sehen. Dazu muss man innehalten, sich zurücknehmen können. Das fällt uns oft so schwer. Aber wie gut, dass Gott hier mit Mose nicht am Ende ist. Er gibt ihm Zeit. Und meine Frau und ich reden oft darüber, wie viel Zeit nimmt sich Gott mit uns. Ja, das ist also zum Schämen oft. Aber wir können oft nur, ja immer nur wieder sagen, Gott sei Dank. Er gibt uns Zeit zu erkennen, oder was es heißt, ihn machen zu lassen. Paulus bringt es im Neuen Testament auf den Punkt. Galater 2, Vers 20. Das müsste eigentlich eine unserer Lieblingsstellen sein. Ich lebe, doch nun nicht ich. Darauf kommt es nicht an, dass ich zeige, was in mir steckt. Ich lebe doch nun nicht ich, sagt Paulus. Sondern Christus lebt in mir. Besitzwechsel. Oder an anderer Stelle, Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben. Und er ergänzt sogar, und Sterben Gewinn. Wenn endlich dieser alte Mensch, der sich da immer nach vorne drängt, zurückgenommen wird, weggenommen wird und Christus sein Leben in uns führen kann. Wir kommen zum dritten Punkt. Das betrifft jetzt nicht nur die jungen Leute, das betrifft uns alle. Mose in der Wüstenuni, Wüstenuniversität. In sicherer Entfernung vom Pharao, der ihm ja nach dem Leben trachtete, findet Mose in Midian eine neue Wohnstätte, eine neue Betätigungsstelle. Midian, vielleicht nur ganz, ganz grob, von Ägypten, durch die Wüste Sinai, um den Golf von Akaba herum und dann hinein auf der anderen Seite nach Midian, etwa 500 Kilometer. 500 Kilometer Flucht. Er wird Schafhirte, das ist das Gegenteil von einem Prinzen, einer Prinzentätigkeit. das Verachtetste. Dann heiratete er die Tochter des Priesters Reguel, und der Name, den er seinem Sohn gibt, drückt so in etwa seine Gemütsstimmung aus. Er nennt ihn Gersom oder Gershom, Gast der Fremde oder einfach Fremdling. Denn, sagt er, ein Gast bin ich in einem fremden Land geworden. Das ist also nicht gerade Ausdruck einer Hochstimmung. So steht es in Kapitel 2, Vers 22. Aber interessant, das, was wir gerne hören würden, steht nicht in der Bibel. Wir wüssten gerne, wie hat er das jetzt verarbeitet? Wie fühlt er sich? Ist er kaputt? Ist er verzweifelt? Hat er noch eine Zukunftsperspektive? Rechnet er noch mit Gott? Vielleicht auch eine kleine Ergänzung aus dem Text. Er kommt ja nach Midian und kommt zu einer Quelle. Und die Töchter von dem Reguel sind gerade dabei oder versuchen es mal wieder ergebnislos oder vergeblich eben, ihre Tiere dort zum Wasser zu führen oder ihnen Wasser zu schöpfen. Mose kommt dazu, weil er merkt, das ist eine Frechheit, das sind andere Hirten. Die drängen die Mädchen einfach weg. Und da kommt dieser Gerechtigkeitssinn zum Vorschein und seine Tatkraft. Der geht dazwischen und die gehen respektvoll zur Seite und die Mädchen können, nein, auch das nimmt er ihnen ab. Er drängt diese Herde von dem Reguel. Das ist der alte Mose, der sagt, also so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Aber sonst lesen wir nichts von inneren Kämpfen, von Reue oder erloschenem Glauben. Es ist so gut. Die Bibel, Gottes Wort, hält sich nicht mit diesen auf. Es hat viel höhere Ziele. Aber eins fällt uns in den nächsten Abschnitt auf, muss uns auffallen. Gott tritt ins Blickfeld. Und natürlich war er die ganze Zeit im Hintergrund im Wirken. Und damit kommen wir zu unserer zweiten, der wichtigsten Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Wie bringt Gott es fertig, einen gescheiterten Menschen für sich brauchbar zu machen? Und wollen wir wieder in den Text hineingehen? Ich habe einiges überschlagen oder nur angedeutet. Wir lesen im Kapitel 2, Vers 23. Aber viele Tage danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Gott tritt, endlich möchte man sagen, auf den Plan. Er lässt den Pharao, diesen brutalen Gewaltherrscher, sterben. Er hört auf das Klagen, ja auf das Schreien der Israeliten. Endlich schreien sie und erwarten von ihm Hilfe. Er weiß sich auch des Bundes, seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob verbunden. da ist nichts unterbrochen. Er sieht die Not und nimmt sich des Elends an. 40 Jahre oder länger hat er darauf gewartet, dass die Israeliten sich an ihn wenden, dass sie mit ihm rechnen und nicht länger nur murren oder still leiden oder abwarten, bis die Umstände sich bessern. Ich fürchte, wir sind oft Weltmeister im Verdrängen. Dann leiden wir still, sagen nichts und warten. Wer nichts von Gott erwartet, erfährt ihn auch nicht. Ich muss aktiv auf ihn zugehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, hält uns Jakobus vor. Kapitel 4, Vers 2. Und Mose? Vielleicht ist es ein bisschen aberwitzig, welcher Gedanke mir dort kam. In dem Text, den wir eben gelesen haben. Aber ich bin überzeugt, dass kein Wort in der Bibel umsonst dasteht. Das ist eine wie unbedeutend erscheinende Bemerkung, aber sie scheint mir ein Hinweis zu sein, dass inmitten dieser Trostlosigkeit der Wüste und dieses sehr einseitigen Studiums der Scharfologie doch noch etwas mehr da ist und ein Fünkchen Glaube bei Mose da ist. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Kapitel 3, Vers 1, zweiter Teil. Über die Wüste hinaus, Berg Gottes, Horeb. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Wer so schonungslos seiner eigenen Unfähigkeit begegnet ist wie Mose, wer mit der Wüstenleere seines Herzens oder auch der Welt, der Nutzlosigkeit seines eigenen Bemühens, wie er konfrontiert worden ist. Es wäre merkwürdig, wenn in ihm nicht eine Sehnsucht wäre, hinter dieser Wüste endlich den Sinn des Lebens oder Gott zu finden. Eine Sehnsucht, mit diesem Gott wieder Verbindung aufzunehmen, wie er sie doch hatte mit den Vorfahren. Oder eben erstmalig diese Verbindung zu erkunden, zu erfahren. Ist das nicht natürlich? Ich denke, dass das in Mose gewesen ist. Für mich steht das nicht umsonst dort. Und auf diese Sehnsucht und diesen Wunsch nach einer Begegnung mit Gott und herauszukommen aus diesem Rühren in dem Egotopf, hatte Gott gewartet. Und so offenbarte sich Mose in diesem brennenden Dornbusch. Und das ist unser letzter Punkt. Der Busch, der nicht verbrannte. Ihr Lieben, welch eine Weisheit Gottes. Das hätte kein Löwe, kein feuerspeiender Berg hätte das erreicht. Diese gleiche Wirkung. Ein zu nichts nützlicher, elender, verdorrter Dornstrauch brannte, ohne vom Feuer verzehrt zu werden. Das widersprach doch allen Erfahrungen. Solch ein staubtrockener Busch, so ein Gesträuch, ist normalerweise in Sekundenschnelle hell knisternd entflammt, funkensprühend und genauso schnell wieder verloschen. Zurück bleibt ein spärliches Aschehäufchen, schnell verweht vom Wind. Und nun passiert das Entscheidende. Für mich das Entscheidende. Was tut Mose? Man hätte ja erwarten können, dass er sich depressiv abwendet und sagt, auch das noch. Ich habe genug Probleme. Lass mich doch in Ruhe mit so einem Zinnober. Er wendet sich nicht ab. Er wendet sich nicht depressiv ab. Er zieht sich nicht in sein Schneckenhaus dieser trübseligen Gedanken zurück über sein Schicksal. Er wendet sich dieser Herausforderung zu, dieser Erscheinung. Das war doch das Gegenteil von seinem eigenen Erleben. 40 Jahre vorher war sein Leben innerhalb von 24 Stunden total abgefackelt. Was von ihm übrig geblieben war, war nicht mehr als ein Häufchen Asche. Aber dieser alte Strauch brannte und brannte und brannte und verbrannte nicht. Und diesem Wunder musste er auf die Spur kommen. Vielleicht sogar in Klammern, steckt vielleicht sogar Gott dahinter. Wer denn sonst? Er wollte nicht als Aschehaufen enden und sich nicht wie bisher mit einem sinnlosen und vertanen Leben zufrieden geben. Das Geheimnis war die Feuerflamme in diesem Busch, die Erscheinung Gottes. Spätestens als der ihn mit seinem Namen anruft, weiß Mose Bescheid. Und da ist er sofort hellwach. Das zeigt doch, er war auf der Suche. Er war bereit. Hier bin ich. Endlich eine persönliche Begegnung mit Gott. Da ist sie. Nicht der Busch war außergewöhnlich, sondern dass Gott in ihm war. Was sagt das Mose? Was sagt es uns, Enttäuschten, in eingefahrenen Gleisen, vielleicht Entmutigten, an uns selbst Gescheiterten? Was sagt das uns? Dieses. Jeder, auch der älteste, nutzloseste Busch ist zu gebrauchen, wenn Gott in ihm ist. Ian Thomas, oder Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat das einmal sehr herausfordernd so formuliert. Hast du schon einmal diese Entdeckung gemacht? Bist du schon zu dem Punkt gekommen, wo du eingesehen hast, dass selbst dein Bestes Asche ist? Bist du jemals so weit gewesen, dich an allem, was du bist, nichts, Gott hinzugeben, damit du erfüllt werden kannst mit dem, der alles ist? Wenn du wiedergeboren bist, brauchst du nicht mehr als das, was du bereits hast. Und was du hast, ist, was Gott ist. Alles. Er ist, er gibt nicht Kraft. Er ist deine Kraft. Er gibt dir nicht Sieg. Er ist dein Sieg. Christus in dir, nicht mehr und nicht weniger. Soweit Ian Thomas. Und dann muss ich mir manchmal auch im Gebet sagen, oh Rainer, pass auf, dass du nicht Gott wie einen Automaten benutzen willst. Gib mir bitte Kraft, gib mir dies, gib mir das. Er lebt doch in dir. Ich möchte nicht ihn anzapfen, damit ich da etwas tue, was Erfolg verspricht, sondern er soll doch sein Leben in mir führen. Ist das wenig oder mehr? Das ist unendlich viel mehr. Liebe Geschwister, die Auszeiten sind nicht verlorene Zeiten, wenn Gott uns offenbaren kann, wer er ist, dass er der ist, der unser Leben sein will, derjenige, der hört, wie wir gelesen haben, der treu mitgeht, der sieht und der herabkommt und seinen Plan unbeirrt verfolgt. Er hatte 40 Jahre vorher sein Ziel mit Mose schon erreichen können. Dazu hätte Mose ein Prinzip, das Paulus uns im Korintherbrief deutlich macht, beherzigen müssen. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. 1. Korinther 1, 27. Und noch etwas, wir machen uns viel zu selten die Mühe, hinzugehen. Hinzugehen und zu erkennen, wo das Geheimnis Gottes zu finden ist. Nicht da, nicht du, sondern Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Und ich bin so mutig zu sagen, alles andere ist Asche. Ich möchte mit vier Versen unseren Text beschließen. Kapitel 3, Vers 7. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter. Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. 12a. Da sprach er, also Gott: Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Das ist eine Ermutigung. Braucht Gott bei uns auch 40 Jahre, bis wir seine Lektion gelernt haben, vom Ich kann zum Ich kann nicht, bis zum Er kann und Er will.